Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.
So, servus die Herren. Also ich kann ja schon mal die gute Nachricht sagen, Uli Hoeneß hat noch nicht angerufen und hat mich noch nicht beschimpft, dass ich keine Ahnung hätte. Ist ja auch irgendwie kein Wunder. So wie es bei den Bayern läuft, glaube ich, sitzt da ganz gemütlich oben über dem Tegernsee und freut sich der Dinge und freut sich, dass er jetzt dann doch den Trainer bekommen hat, den er eigentlich nie wollte. Also es ist alles wunderbar. Also ich kann euch nur sagen, geiles Wochenende haben wir ja schon gehabt. Es ging rund auf vielen Plätzen. Es gab aufs Maul, es gab auf die Schienbeine. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, ja, Lennart Kahl wird uns auch hier wieder beschäftigen. Julian Nagelsmann hat mich schon angerufen. Ich glaube, der will mit ihm jetzt eine Runde joggen gehen. Wir werden das jetzt alles natürlich durchbesprechen. Aber ich glaube, bei euch war auch ordentlich was los. Und Max hat, glaube ich, viel in der Bundesliga-Historie dazugelernt.
Ja, ich durfte viel unterwegs sein. Samstag war ich beim HSV, die trotz Chancenwucher keine Punkte gegen Wolfsburg zu Hause da behalten durften. Und dann am Sonntag, gestern, Montag zeichnen wir immer auf, war ich in Braunschweig beim Niedersachsen-Derby. Und wir haben Bernd Gersdorf in der Sendung als Gast gehabt, der die große, weite Fußballwelt bereist hat. Die meisten Spiele hat er für Braunschweig gemacht. Er hat aber auch in den USA gespielt in den 70er Jahren. Unter anderem mit George Best, den er einen seiner besten Kumpels genannt hat bei uns. Und wir sind, Timo, in der glücklichen Lage, dass wir hier in dem Podcast jemanden haben, der George Best auch mal begleitet hat. Ich fühle mich sehr geehrt, jetzt die letzten zwei Tage so viel Fußballprominenz treffen zu dürfen und sprechen zu dürfen, Uli.
Ja, ist ja wunderbar. Also da muss ich nur sagen, Timo, George Best, was ist dir von ihm in Erinnerung geblieben? Nicht, dass ich mich doppel.
Das eine Zitat, das ist bei mir da, das würde ich am liebsten auch in meine Küche an die Wand klatschen. Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst.
Hurra, genau. Also das war auch der Genialste. Also ich habe den Georgie Best kennenlernen dürfen, als ich, das war glaube ich meine allererste Reise in die USA mit Gerd Müller. War ich ganz neu beim Bayerischen Rundfunk, war 79. Gerd wird nach Amerika verkauft zu den Fort Lauderdale Strikers. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das damals war. Also da war ein Trainer, es war irgend so ein schwindliger Engländer. Das ging schon mal los. Gerd kam da an. Ich war dabei und als einziger Journalist noch Raimund Hinkow von der Bild-Zeitung. Und dann hat der Trainer zu uns gesagt, ja, Gerd sprach kein Wort Englisch. So muss jetzt ja schon mal los. Sag ihm doch mal, er soll über die Flügel kommen. Das haute der Gerd mich an, sagte, sag dem Wahnsinnigen, ich bin noch nie in meinem Leben über irgendeinen Flügel gekommen. Der konnte ja Cooper-Test, hat er gehasst alles. Es war das Erste. Und ja, also das also war die Voraussetzung.
Du warst sein Übersetzer dann auch noch vor Ort?
Ich war dann auch noch der Übersetzer. Ja, ja, wir haben dann, ich habe auch noch übersetzt dort vor Ort. Das war, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, obwohl Gerd damals auch schon gut verdient hat dabei in Fort Lauderdale. Ja, und dann gab es Training mit George Best und Georgie Best, der wusste schon, dass er der Superstar ist und war alles andere als amused, dass Gerd Müller da ist. Und es zeigte sich im Trainingsspielchen, da hat er nämlich dem Gerd den Ball nie aufgespielt. Gerd stand immer in der Mitte, wollte den Ball reinhauen, George Best hat alles alleine gemacht. Und dann war der Gerd, hat sich natürlich berechtigterweise bei mir beschwert, hast du es gesehen, wie der mir den Ball gegeben hat. Und den Gipfel hat George Best gemacht beim Anstoß zum Trainingsspiel. Da steht der Gerd und er da, Georgie Best am Ball und mit der Pike, ja, also mit dem Spitz, schießt er dem Gerd ans Schienbein den Ball. So, dass natürlich der Ball gleich mal 8 Meter wegspringt. Ja. Also so geht's schon mal los. Also da waren die Dinger geregelt und damals habe ich dann Interviews gemacht, habe ich gesagt, was ist da los? Bist du eifersüchtig auf den Gerd, dass der jetzt da ist? Er sagt, why should I be jealous? I'm a better player than he is. Ja, so. Also, das waren die Vorgaben. Aber man muss dazu sagen, Georgie Best hat auch um deinen Eingangssatz dann schon mal irgendwie so halbwegs und auch den von Bernd Gersdorf, der sagt, es war sein bester Kumpel, sage ich euch auch eine Geschichte. Nach dem Spiel mussten die immer, da gab es so Meet and Greet mit den Fans. Und das war im Pub, das war in so einer Kneipe, in so einer Bar. Und ich bin dann zu George Best und George Best saß an der Bar und dahinter waren die beiden Toiletten. Ja, und das heißt, da habe ich gesagt, hey, George, why are you here? You know, it's the best place in the, it's the best spot in the, in the, in the whole place. Because all the women walk by once and they are always alone. Ja? So, also wieder was fürs Leben gelernt. Und Georgie Best und Bernd Gerstorf, glaube ich, hatten eine große Zeit. Ja?
Der Uli, Bernd war Gerdi auch mal und Georgie in USA. Das wäre eine tolle Sitcom geworden.
Aber der Berndi war ja auch mal beim FC Bayern, wenn mich nicht alles täuscht.
Bernd ja, Gerstorf. Er hat sich aber nicht so gut mit Udo Lattek verstanden. Deswegen ist er zurück nach Braunschweig. Ich glaube sogar zur Halbserie, als Braunschweig noch Regionalliga gespielt hat, bevor es die zweite Liga gab. Also es war damals die zweite Liga. Und hat in der Rückrunde alles zerschossen. Ja, aber also, ich glaube 12 Spiele hat er nur für die Bayern gemacht.
Ja, irgendwie, also mit Udo Lattek, obwohl man konnte sich ja über viele Themen mit Udo Lattek unterhalten, auch über die George Best-Themen. Also keine Ahnung, warum die sich nicht verstanden haben, habe ich vergessen. Aber ich habe ihn interviewt auch, als er bei den Bayern war.
Also was für Geschichten. Werde ich dich auf ewig für bewundern und beneiden, dass du das erleben durftest. Das ist wirklich, das ist krass. Das wird, glaube ich, nie wiederkommen, diese Zeit, die du da hattest, ne?
Waren einfach andere Zeiten, muss man einfach sagen. Du warst immer mit nahe dabei. Du bist abends auch in die Kneipen von den Spielern gegangen. Es gab ja kein Handy, es gab kein Social Media. Und man muss ja wirklich sagen, also das meiste, von dem man gelebt hat und Vertrauen aufzubauen, nicht zu schreiben, wie es da zuging. Es waren jetzt keine riesigen Exzesse, wie die sich das mancher vorstellt. Aber es war einfach eine Privatsphäre, die wurde respektiert. Und echt, ganz ehrlich, ob er da einer mal ein Bier getrunken hat oder nicht, ist doch letztlich scheißegal. Also solange er nicht irgendwie völlig aus dem Ruder läuft. Und das ist, haben die Jungs heute leider nicht mehr. Auf der anderen Seite spielen sie dafür ein bisschen schneller.
Ja, ob die Generation Lennart Karl noch zu den Kneipengängern zählt, ich wage es auch zu bezweifeln. Timo, du gehst häufig in Kneipen, hast du ihn mal gesehen?
Ja, noch nicht. Ich habe mal
Sherdan
Shaqiri und David Alaba gesehen. Auch mal, da war ich zur Studienfahrt hier in München. Und das war dann auch in so einer Bar, wo ich dachte, ach, interessant, dass die Bayern-Spieler hier hingehen. Ich glaube, ab und an gibt's das dann schon doch noch, aber ja, eher weniger.
Chapeau.
Wo fangen wir eigentlich an bei Lennart Karl? In der Champions League oder in der Bundesliga? Ihr dürft euch das Tor aussuchen, das wir zuerst hier auseinanderpflücken.
Ich finde das Champions League-Tor, ja, also ja. Weil es war ja jetzt einfach die Reihe. Der Typ ist einfach unglaublich. Und was ich an ihm so unglaublich finde, also an Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Und trotzdem kommt er null arrogant rüber oder null irgendwie abgehoben oder sonst irgendwas. Also da muss er sein Tor beschreiben, sagt er, ja, sehr guter erster Kontakt. Dann bin ich gelaufen und dann habe ich ihn ins Eck gehauen. Also es strotzt vor Selbstbewusstsein. Und auf der anderen Seite bringt das aber so sympathisch rüber, dass du sagen kannst, ja, Chapeau. Also wenn ich mal sehe, Zlatan Ibrahimovic hätte das anders gemacht oder anders gesagt. Und es ist angemessen. Man kann nur hoffen, dass der Junge so bleibt. Also das Umfeld soll ja so sein, dass auf dem Teppich bleiben okay ist. Und ich lache mich scheps dann natürlich, was auch viele Kollegen dann wieder machen und ernsthaft diskutieren, ob der zur WM mit muss. Ja, der muss zur WM mit, wenn er in der Rückrunde 15 Tore schießt und nicht immer nur 6-0, sondern auch mal 1-0. Und dann kann man drüber nachdenken, ob er mit will. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann ist schon nervös. Ich glaube, der will jetzt schon unter der Woche, lebt ja auch in München mit Lennart Karl, auch mal joggen gehen, damit er ihn besser kennenlernt oder so.
In der Champions League war ich in der Arena und ich hatte so einen Blick von hinten auf Lennart Karl vor seinem Tor. Und ich weiß, wer hat ihn jetzt mit Franck Ribéry verglichen? Wer war das? Irgendein renommierter Experte. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich hatte aber sofort den Impuls, und ich glaube, das war sogar noch bevor der Ball im Netz zappelte, als er zum Dribbling angesetzt hat. Irgendwie sieht's von hinten aus wie Lionel Messi.
Ui.
Weil die Körpergröße exakt dieselbe, ich glaube 1,69 zu 1,69. Und dieser niedrige Körperschwerpunkt bei diesem Tempo-Dribbling, wo du den Verteidigern schon ansiehst, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt reingehen soll, wie ich den stoppen soll, hat mich wahnsinnig an den Argentinier erinnert, ohne dass ich jetzt ihn in dieses Regal heben möchte. Kein Vergleich, nur eine Auffälligkeit.
Ja, und wenn wir dann die ganz großen Namen gerade bemühen wollen, dieser Abschluss, den er hat, dieses inverse Reinziehen, wie es mittlerweile genannt wird, also dass er von der Außenbahn auf seinen starken Fuß geht und dann abschließt, hat dann natürlich viel vom, na klar, Arjen Robben. Dann haben wir sie einmal alle durch. Das ist auch der Punkt bei Lennart Kahl, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie es bei ihm weitergeht, weil Vincent Kompany hat es nach dem Gladbach-Tor ganz schön gesagt, von 10 Schüssen, die er so nimmt, sind 10 drin, weil das ist genau sein Move. Und ich habe ihn bei der U17-EM im Sommer gesehen, da hat er übrigens kein Tor gemacht auf U17-Niveau, nur um mal ein bisschen Halbgas zu geben. Und da hat er diesen Move ungefähr, ich will nicht übertreiben, aber 30 Mal probiert. Die Verteidiger wussten es irgendwann. Sie wussten auch, er will nicht auf seinen schwachen Fuß gehen, er will nicht zur Grundlinie gehen, sondern er zieht rein, probiert es immer wieder und sie haben es dann ganz gut verteidigt bekommen. Das nur mal so als kleine Bremse zwischendurch.
Und ich finde es ja gut, dass Uli jetzt schon mal direkt auf die Bremse getreten hat, was die WM 2026 angeht. Jetzt kommt irgendwann dann Jamal Musiala zurück, ob Kahl jetzt in der Mitte oder über außen kommen soll. Ich glaube, dass weiß Vincent Kompany jetzt auch noch nicht so hundertprozentig, wo er ihn dann lieber hat, wo er ihn als noch besser sieht. Die Frage, die ich mir aber stelle, wie gehst du jetzt mit ihm um? Vor ein paar Wochen habe ich hier schon mal gesagt, ich glaube, der Kerl ist in einer sensationellen Position beim FC Bayern, weil die jetzt zuletzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren so viel junge Talente haben nicht zum Zug kommen lassen, dass sie jetzt bei ihm in der Bringschuld sind, ihm Minuten zu geben, auf ihn zu bauen, unabhängig von seiner Leistung, die er jetzt, wie wir wissen, top war in den Momenten, wo er die Chance bekommen hat. Ich glaube aber, dass es ihm vielleicht nicht schlecht tun würde, wenn er im Winter nochmal zu einer Mannschaft gehen würde, wenn er die Chance kriegen würde, beim Team zu spielen, wo er wirklich gesetzt sein könnte.
Ja, den darfst du nicht verleihen. Das ist politisch nicht durchsetzbar. Weil es politisch nicht durchsetzbar, wegen der Fans, politisch, jetzt haben die Bayern mal einen. Und ich kann dir nur eins sagen, das ist die einzige. Ich denke natürlich an WM 2006 und David Odonko. Den hatte ja keiner am Zettel, weil er eigentlich auch nicht dazugehört hat. Der könnte jetzt, also nur so eine Idee von mir, der könnte ein Spieler sein, der die letzten 10 Minuten reinkommt und einfach mit seiner Unbekümmertheit alle aufmischt. Für das ganze Spiel, glaube ich persönlich, langt es noch nicht, ja. Das ist aber nur ein Gefühl. Das kann ich nicht mit irgendwelchen Tatsachen untermauern, sondern so ein Überraschungsmoment. Das könnte er vielleicht machen, aber hey, entschuldige, der ist 17. Also da, wenn dann erstmal so die schönen Kanten kommen, ja, wenn der mal gegen Danny Carvajal spielt oder so, ja, also dann wird's nämlich, das ist eine andere Liga. Da gibt's kein Vertun. Und der tut sich unglaublich leid, weil ich sag so gut, Max, ich will dir nicht so nahe treten, aber der Timo könnte bei Bayern auch mitspielen und würde vielleicht auch ein Tor schießen. Wenn du 10 Weltklasse-Jungs, bei denen alles läuft, neben dir hast, dann zwangsläufig fällt einer rein. Ich will nicht so weit gehen, dass ich vorne drin einen machen würde, aber vielleicht, vielleicht würde ich angeschossen werden. Also wäre alles möglich.
Es sind zwei ganz spannende Punkte, die Uli da gesagt hat, finde ich. Zum einen dieses Momentum-Thema David Odonkor. Hatte ich auch so das Gefühl, als jetzt diese ganze WM-Diskussion aufgekommen ist, wenn er genau diese Momente noch immer hat im Mai, am Ende der Saison, dass man ihn reinwerfen kann und am Ende eines Spiels wirbelt er nochmal alles auf. Wenn er dann immer noch dieses Momentum hat, sage ich auch, okay, kann man drüber nachdenken, als wirklich Special-Agent, der dann reingeworfen wird, gehe ich mit, könnte man drüber nachdenken, aber es sind halt echt noch viele Monate und da kann noch viel passieren.
Aber steht da jetzt alles nicht im Widerspruch zu meiner These? Wenn er jetzt zu Hoffenheim gehen würde im Winter, jedes Spiel von Anfang an macht, dass er fit ist, kann doch dem Ganzen nicht schaden, oder?
Und da bin ich dann bei Punkt 2, den Uli genannt hat. Dieses Thema, er spielt da gerade mit 10 anderen Weltklasse-Spielern. Das heißt, kein Verteidiger guckt und sagt, oh, da kommt jetzt Lennart Kahl. Ich kann mich jetzt voll auf Lennart Kahl konzentrieren. Weil nochmal, diese U17-EM, ich will sie nicht totreiten, aber da war er eben der Go-To-Guy bei Deutschland. Da war er derjenige, dem sie den Ball gegeben haben, dass er das Spiel entscheidet, dass er Ideen hat. Und das haben sie dann eben ganz gut verteidigt bekommen. In diesem ganzen Bayern-Konstrukt kann er dieses Reinziehen wunderbar machen, kann er dieses Spielerische wunderbar machen. Deswegen habe ich so das Gefühl, für diese Saison aktuell ist die Rolle sehr gut für ihn. Ja, und dann im kommenden Sommer muss man mal gucken. Entweder es geht völlig steil wie bei Musiala, die Nummer hat er ja schon geerbt, oder er geht nach Elversberg. Für mich eigentlich immer der beste Jungspieler.
Stimmt, die kommen nach Hoffenheim. Elversberg, da gehen die jungen Spieler hin.
Ja, nee, also muss man dann auch wirklich so sagen, ich will auch da keinem irgendwie vorgreifen. Aber Vinny Kompany hat ja das wunderbar gesagt, hat er gesagt, ich will, dass er mit 18 ein besserer Spieler ist wie mit 17 und mit 19 ein besserer Spieler ist wie 18. Also darin siehst du ja schon oder höre ich zwischen den Zeilen schon raus, Junge, der braucht noch ein bisschen. Also das Ganze, so schön das alles aussieht und dieser Odonko-Effekt, wenn er den hat, ist auch wurscht, der nimmt dann in dem auch im Kader der deutschen Mannschaft niemanden Platz weg, weil wir wissen ja, ein, zwei Spieler spielen sowieso nie bei einer WM. Die sind nur dabei, damit sie im Training 10 gegen 10 Feldspieler spielen können und ansonsten nicht. Also deshalb, ja, ich bin die Euphorie, ich bin die menschgewordene Euphoriebremse bei Lennart Karl. Und, hey, nicht zu vergessen, der Michael Ballack, mit dem, den kenne ich ja ganz gut, mit dem habe ich mal kurz gesprochen über ihn. Der weiß schon, der weiß das alles einzuordnen. Das ist auch einer, der selber von sich auch wirklich geglaubt hat, dass er einer der allerbesten der Welt war. War er auch, zwar nicht immer, war er auch, aber er weiß das sehr gut einzuschätzen, dass diese Euphorie also nur ein Zwischenmoment ist im Moment. Im Moment ein Zwischenmoment.
Die Company hat ja auch mal kurz den... Winnie Kompany hat ja auch mal kurz den Oberarm angespannt, als er gefragt wurde, was er eigentlich mit 17 gemacht hat. Hat er gesagt, da habe ich im Verein und in der Nationalmannschaft Stammspieler gegeben. Also das war, das fand ich auch einen sehr guten Moment. Die Verlängerung ist ja, fast ein bisschen untergegangen jetzt durch diese ganze Karl-Hysterie und Euphorie.
Ja, ja, also das haben die Bayern sowieso wunderbar gemacht, bevor Manchester City kommt und den Nachfolger für Pep dann verpflichten will. Oder der ist natürlich jetzt auch als Trainer überall auf dem Schirm, was der mit den Bayern gemacht hat. Deshalb musst du dir das schon so vorstellen. Aber ich wollte noch was zum Ding sagen, zu Lennart Karl sagen. Natürlich spielt er da, aber wenn der Verteidiger oder diese linke Abwehrseite dann auch noch auf Olise aufpassen muss, dann ist denen ja schon vom Gedanken her schwindlig und die Beine sind schon verknotet wegen Olise. Und dann denkst du, jetzt kommt der Karl auch noch, da wirst du ja wahnsinnig. Also das hängt auch viel mit diesen Dingen zusammen. Bayern, wie gesagt, zum Ergebnis kommen wir noch. Timo.
Winnie Kompany, gehe ich dann nochmal rein, Uli. Weil diese Vertragsverlängerung, Max hat es gesagt, die so ein bisschen fast untergeht, finde ich fast die beste Nachricht für die Bayern in dieser Woche. Sie haben es geschafft, an allen Transferexperten vorbei. Die haben sich alle auch mit großen Augen angeguckt. Sie haben es geschafft, ohne das große Bohai. Aber sie haben diesen Trainer bis 2029 verlängert. Also da gab es schon Sondersendungen zu, wenn bei den Bayern auf der Trainerposition was passiert. Und da dann mal, Uli sagt es immer so schön, Chapeau an Max Eberl. Also überlegt mal, was der für einen Sommer hatte, was der sich anhören musste. Ich glaube, der hat sich da auch gedacht, ihr Lieben, da guckt er mal schön, oder? Als der Post rausging, fand ich einen überragenden Move.
Ja, und vor allen Dingen, sie haben die zentrale Figur dieser Mannschaft damit lange gebunden. Ja, also der hat den Verein befriedet. Er hat diese Klasse an Spielern relativ gut unter Kontrolle, ohne dass einer ausflippt. Er hat die beste Laufleistung. Das heißt ja schon, jeder rennt für jeden, sonst kriegst du das nicht hin. Und er macht jeden Spieler besser. Also das ist die zentrale Figur des FC Bayern für die Zukunft. Das hätte keine Sau gedacht, als der angefangen hat. Da haben jeder gedacht, da bin ich gespannt, wie lange er durchhält. Und dann im Frühjahr reden wir mal, nix da. Er ist das Gesicht des neuen FC Bayern. Das darf man nicht vergessen.
Ruhig und besonnen. War auch mal anders auf der Trainerposition. Nicht nur auf der Trainerposition beim Rekordmeister. Am Ende war es dann am Wochenende 3-0 gegen Gladbach. 70 Minuten in Überzahl. Hat ein bisschen gedauert, ne? Bis die Flasche aufgegangen ist.
Ja, aber das zeigt sie ja aus. Die sind aber nie hektisch geworden, keine langen Bälle vorne reingehauen, sondern haben ihr Spiel runtergespielt, weil es ja klar ist, irgendwann werden die müde und irgendwann fällt mal einer rein. Also die Bayern, da schon Harry Kane, dieses Tor war ja Wahnsinn, dass er leider abseits war, Annahme, Rums, rein, Guerrero. Also sie waren ja alle da und ich glaube einfach, das ist auch ein klasse Sieg gewesen. Sie tun sich schwer, aber das ist ja anscheinend, also es hat sich leichter gemacht, der Platzverweis. Und sie haben es gut runtergespielt, über den Platzverweis, glaube ich, braucht man gar nicht diskutieren.
Nee, hat mich auch gewundert. Ich habe es in Hamburg im Stadion sitzend auf dem Bildschirm vor mir gesehen. Ich weiß auch nicht, was man da 3 oder 4 Minuten dann noch gecheckt hat. Es wurde aus etlichen Perspektiven vom Schiedsrichter nochmal angeschaut, aber irgendwie wurde es nur immer schlimmer, egal welche Perspektive neu auf den Tisch kam.
Genau, ich glaube, Sascha Stegemann war auch so, ui, Nein, warte, das schaue ich mir nochmal an. Das gibt's ja gar nicht. So ein Foul. Dann hat er hinten beim Knopf von der roten Karte nicht aufgebracht. Also, ja, es war einfach ein saublödes, gesundheitsgefährdendes Foul und passiert. Und ich glaube ganz einfach, das hat im Endeffekt das Ergebnis auch nicht viel besser oder schlechter gemacht, als rausgekommen ist. Denn die Gladbacher, muss man sagen, haben das, was sie dann noch machen konnten, wirklich aufopferungsvoll hinbekommen. Und die Bayern werden sich schon übermorgen nicht mehr daran erinnern, dass sie jemals in Gladbach gespielt haben. Also so ist es halt.
Beim Angstgegner, ne? Also 3-0 ist kein selbstverständliches Ergebnis für die Bayern, wenn es gegen Gladbach geht. Also das nehmen sie, glaube ich, gerne mit, die drei Tore, die drei Punkte. Und Timo, die Gladbacher, Ruven Schröder war jetzt bei Sky 90, hat gesagt, er hat noch nicht mit neuen oder potenziellen Trainerkandidaten gesprochen. Er ist noch auf dem Pfad, Eugen Polanski könnte der Richtige sein. Wandelt er da auf dem richtigen Weg?
Naja, wenn wir auf meine geliebten Zahlen gucken, dann wäre die Antwort nein. Erster Gladbach-Trainer, der die ersten 5 Pflichtspiele nicht gewinnt, seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965, glaube ich, also seit immer. Das ist historisch schlecht, was da passiert. Und er wurde ja dann auch gefragt, kann man jetzt ab morgen, ab dem Tag nach dem Spiel, einfach so tun, als hätte es das alles nicht gegeben und wir starten nochmal neu durch. Er sagt ja, Pokal steht jetzt an, unter der Woche. Wenn das schief geht, haben sie, glaube ich, überhaupt keine Wahl mehr. Es ist historisch schlecht, es ist auf allen Ebenen schlecht und ja, der berühmt-berüchtigte Impuls scheint diesem Verein ganz, ganz deutlich abzugehen. Von daher, ich habe so meine Zweifel.
Es ist einfach so diese übliche Sache. Ja, ein Fan, die Fans lieben ihn und er ist ein Gladbacher und er muss es sein. Du musst jetzt als Sportdirektor einfach anders bewerten. Du musst schauen, was habe ich für Spieler, wo kann ich die besser machen, passt Eugen Polanski dazu. Es ist auch immer verräterisch, wenn alle Spieler den lieben über alles. Also das ist wirklich schwierig für Ruven Schröder, weil ich glaube, er muss vorgeben irgendwas, wenn ich dann höre, was weiß ich, irgendjemand, da muss jetzt so ein Retter wie Friedhelm Funke hin. Nein, es muss jemand, der die Mannschaft entwickelt, hin. Also die sind sicher nicht schlechter als manch anderer in der Bundesliga. Die können 12., 13., 14. werden, aber sie brauchen Struktur, sie brauchen eine Spielidee. Und das alles ist ja nicht zu sehen. Da nutzt ja nichts, dass er ein netter Kerl ist, Eugen Polanski, und möglicherweise auch ein guter Trainer. Aber du musst mit einem anderen Blickwinkel da drauf gehen. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig. Und Ruven Schröder tut sich schwer damit. Ich glaube, der hat ähnliche Gedanken, so gefühlt, ja. Der Ruven sieht das sehr analytisch, aber der kann jetzt nicht sagen, egal was passiert, den Polanski hauen wir jetzt raus. Auch das Pokalspiel darf im Endeffekt jetzt keine Messlatte sein, weil gegen Bochum, oder? Also da musst Karlsruhe. Du als gegen Karlsruhe, ja, halt genau, Karlsruhe. Ja, aber das ist eine ordentliche Zweitligamannschaft, die musst du schlagen, egal.
Ja, aber die wissen ja auch, also Christian Eichner und der KSC, die wissen ja auch, was sie da für einen Gegner vor die Flinte kriegen. Ne? Also das ja, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht mal 50-50, die Nummer.
Du siehst das pro KSC oder was?
Ja. Also es würde mich überhaupt nicht wundern.
Du bist Kölner, jetzt bist du auch noch Badener.
Oder halt Anti-Gladbach.
Nein, das bin ich auch nicht. Ihr werdet mich nie einen schlechten Satz oder Halbsatz über Friedhelm Funkel sagen hören. Du hast den Namen ins Spiel gebracht gerade. Aber Gladbach muss nicht sein.
Aber sie warten ja auch die ganze Zeit jetzt auf das Comeback von Tim Kleindienst. Das ist ja so immer noch der Hoffnungsschimmer ganz fern am Horizont. Aber wenn sie halt bis dahin weiter nicht punkten, dann wird es
irgendwann auch schwierig. Die sind jetzt schon 4 Punkte hinter Augsburg, die 6-0 zu Hause gegen Leipzig auf die Mappe kriegen. Also wenn du da mal die Relationen herstellst, 4 Punkte, das sind aus Bayern-Perspektive sind das 15 Punkte, die sie holen oder nicht holen.
Also dann Sandro Wagner zu Gladbach. Trainertausch.
Ja, weiß ich nicht.
Blaulicht an.
Das war auch einfach nur bitter zu sehen, wie den Augsburgern dieses Heimspiel komplett um die Ohren geflogen ist. Ich glaube, wenn du das 1-2, 1-3, 0-2 verlierst, dann sagen alle, okay, das ist genau das, was wir erwartet haben. Aber ich habe das Gefühl, langsam wendet sich das Blatt gegen Sandro Wagner in einer sehr, sehr gefährlichen Art und Weise.
Naja, wenn sie sich so locken lassen, das ist natürlich auch, wenn du echt dann nur Konter kriegst, ja, und du weißt genau, dass das Leipzig ja will und die gar nicht richtig auf Ballbesitz gehen, dann müssen ja schon die Alarmglocken schrillen und irgendwie ist die Mannschaft dazu nicht bereit. Und Sandro, boah, ist schwierig, wenn er jetzt sagt, wir waren eigentlich ganz gut. Wenn du 0-6 verlierst, bist du auch nicht eigentlich gut. Dann ist einfach scheiße alles. Das hat er dann im letzten Satz schon relativiert. Und das ist einfach diese Idee der Augsburger, da gehört ja auch Michael Ströll dazu, der Chef von dem Ganzen, der natürlich einen Imagewechsel wollte für die Augsburger, nicht mehr nur die graue Maus. Also mit Sandro Wagner sind sie nicht mehr grau, aber jetzt müssen sie schauen, dass sie da nicht in der zweiten in absteigen. Das, darum geht's jetzt gerade im Moment. Und vielleicht war dieser Strategiewechsel dann doch nicht der beste. Ich habe es ja schon mal gesagt, die können ja ein eigenes Image sich machen. Zum Beispiel das Atletico Madrid der Bundesliga, die ekligste Mannschaft, gegen die man spielen kann. Ist auch ein Image. Mag man nicht, aber da kannst du dich auch mit identifizieren. Jetzt bin ich gespannt, ob er den Rückwärtsgang einschaltet.
Ja, und der Imagewechsel kann ja nicht Realitätsverweigerung sein. Also nach dem Bayern-Spiel sagt er irgendwie, ich sehe nicht, dass meine Mannschaft schlechter ist als die vom FC Bayern. Jetzt versucht er irgendwie dieses 0-6 noch als passable Leistung darzustellen. Ist natürlich immer ein Unterschied, was der Trainer nach außen hin sagt und was er dann intern macht. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er da aktuell den richtigen Ton trifft. Und die Außendarstellung wird ja jetzt auch schon viel besprochen, viel kritisiert. Klar, Sandro Wagner, der lebt ja auch irgendwie davon, markige Sprüche abzulassen.
Soll er auch bleiben, aber er muss einfach grundsätzlich mit der Mannschaft was ändern. Es langt nicht, wenn du Nummer eins, wenn auf der Pressekonferenz der Trainerrangliste bist, so sehr ich es ihm wünschen würde. Ich mag Sandro Wagner. Ich kenne keinen Menschen, wenn du mit dem mal über Fußball redest, der akribischer dir Dinge erzählt, die du jetzt, ich schaue lange Fußballspiele an, ihr auch, an was die alles denken, die Trainer. Also da langt eine Woche eigentlich gar nicht, das alles vorzubereiten. Und wie wenig dann wir verstehen, aber da bin ich dann immer irgendwie der Arm des Zuschauers, der näheren Zugang hat und das ja erklären muss. Und ich sehe halt auch einfach, kann er mir erklären, was er will von irgendwelchen taktischen Verschiebungen. Wenn du 6 reinkriegst, kriegst du 6 rein.
Ja, und den Input, du hast das gesagt, den können wir natürlich über die Woche nicht so wirklich bewerten. Wir müssen dann über den Output reden auf dem Rasen. Und wenn ich mir da angucke, gegen diese Leipziger Mannschaft, wie oft sie bei den Gegentoren einfach 1-1 spielen, extrem hoch, die ganze Abwehrreihe noch vor der Mittellinie, und dann diese Laufduelle zu gewinnen gegen die Leipziger Mannschaft, im Prinzip chancenlos. Da ist aber auch im Weltfußball kaum einer gegen gewappnet, weil die einfach so unfassbar viel Tempo haben. Da muss man sagen, ist das krachend schief gegangen. Und es geht vor allem, das finde ich für Augsburg echt bedenklich, zu Hause immer öfter schief. 5 der letzten 6 Heimspiele verloren. Also eben nicht gewonnen. Sie gewinnen da gar nichts mehr. Das ist ja genau das Ding. Sonst kann ich mich erinnern, Augsburg, ja, hat man so drauf geschaut, war einem nicht so richtig wichtig. Trotzdem wusste man immer, wenn das Team, das man im Herzen trägt, nach Augsburg fährt, ja, das wird nicht schön. Und das ist ja aktuell komplett verloren gegangen. Das finde ich schwierig für Augsburg, gerade für ein Team, das unten drin steht. Heimspiele, brauche ich euch nicht sagen, extrem wichtig. Zumal die nächsten Wochen, Bochum im Pokal, okay, auch da Zweitligist, normalerweise gewinnen sie es. Aber dann geht's gegen Dortmund, Stuttgart, Hamburg, okay. Danach Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt. Also von den nächsten 6 Spielen, wenn man mal ganz realistisch drauf guckt, wenn es da 3 Punkte gibt, genau, dann ist es gut gelaufen. Augsburg, Achtung, Alarm.
So die Dortmunder es. Bleiben Blaulich. Dran in der Spitzengruppe.
Was war denn da los?
Da kommt wie habt ihr das Topspiel am Samstagabend mitverfolgt? Habt ihr es überhaupt bis zum Ende ausgehalten, ihr zwei natürlich, Neutralen? Oder habt ihr gesagt, nach 70 Minuten, komm, das wird hier nichts mehr?
Ich habe für dich natürlich mitgeguckt und ja, die Daumen irgendwie gedrückt, weil man ist ja dann immer für den Underdog, aber ich glaube, für die Bundesliga war das Ergebnis dann schon gut so und ist alles okay. Die Kölner werden weder Meister werden noch absteigen, so wie sie drauf sind, und die Punkte braucht der BVB wichtiger. Also ganz pragmatisch sehe ich das mal, wenngleich du natürlich, wenn du so lange so gut mithältst, ja, aber wenn du, ja, ich verstehe das schon, und dann auch noch so ein Eiertor, wenn du kriegst da irgendwie durch 17 Beine durch und weiß der Geier, ach, aber Es war ja nicht unverdient. Max, musst du doch wissen.
Ja, bitte. Aber die bitterste Nachricht dieses Fußballabends war halt Timo Hübers, der nach zwei Kreuzbandrissen, die er eh schon hinter sich hat, eine ganz, ganz schlimme, ich glaube, die exakte Diagnose ist noch gar nicht raus, noch nicht veröffentlicht worden, soll heute am Montag operiert werden. Also,
ja, also
das sah ganz, ganz furchtbar aus. Gute Besserung an die
Stelle. Ich kriege gerade Gänsehaut, wo ich dran denke, wie das Knie stand, die Kniescheibe und so. Also schlimm, wirklich schlimm. Kann man nur hoffen, dass er mal wieder kicken kann, der Junge.
Ja, also das ist echt super, super bitter. Aber der FC ist ja sowieso, man muss sagen, hey, die in Dortmund spielen die unentschieden. Und auch wenn Dortmund natürlich überlegen war, das wäre nicht unverdient gewesen. Da gehst du raus und sagst, haben sie sich auch dann erkämpft, ja, und haben das nötige Glück gehabt. Also das ist ja unglaublich, was dieser Kwasniok mit dem FC gemacht hat. Also es hätte ja keine Sau gedacht, dass das irgendwie so gut dann gleich läuft. Also muss man sagen, auch da schon wieder, ich verteile zu viel Chapeaus heute.
Aber das sind wir von dir gewohnt. Und Uli, wenn deine Prophezeiung nicht eintritt, dass Manuel Neuer mit zur WM fährt, ich würde Marvin Schwäbe nominieren.
Wenn er immer so spielt, dann.
Der spielt immer so, Leute.
Der spielt immer so. Der ist ein. Ja? Ich habe das eh nicht verstanden. Sie wollten ihn ja mal verkaufen, weil er zu viel Geld verdient. Das war ja, glaube ich, der einzige Grund, warum man damals Urbig überhaupt
und Jonas Urbig ihm im Nacken saß.
Ja.
Oder da hingesetzt wurde, sagen wir mal so.
Ja. So ist es. Der war immer gut. Ist übrigens auch ein Zögling von Michael Rechner, dem jetzigen Torwarttrainer beim FC Bayern, der aus Hoffenheim zu den Bayern gekommen ist. Schwäbe ist auch einer derjenigen, der unter seinen Fittichen war. Ein herausragender Torhüter war er immer schon. Aber ich glaube, die Diskussion, sag mal, Julian Nagelsmann, ich glaube, dass wir bestimmen einfach per Akklamation die Nationalspieler. Braucht Julian niemand mehr zu nominieren.
Ja, und was ich bei den Kölnern so verrückt finde, da merkt man mal wieder, wir reden immer davon, Fußball, der Ergebnissport. Am Ende ist Fußball auch echt ein Sport der Gefühle, auch in der Bewertung von Leistungen und von Mannschaften. Bei Köln, eins der letzten 6 Spiele nur gewonnen. Wenn mir das einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, das stimmt niemals, weil wir alle das Gefühl haben, Kwasniok und die marschieren durch die Bundesliga. Die spielen auch super und ich habe auch ein gutes Gefühl beim FC. Und trotzdem sieht man andere Mannschaften, die Bilanz hätten, da würden wir ganz anders drüber reden. Also Auftritt und die Art und Weise spielen dann zum Glück doch auch immer mal eine Rolle bei der Bewertung von Mannschaften.
Absolut richtig. Und eine der Szenen des Spiels war Adeyemi, der auf dem Platz nicht wirklich Akzente setzen konnte, dann ausgewechselt wurde und kurz mal die Wasserflasche, die Trinkflasche weggeworfen hat, wurde dann irgendwie auch ihm wieder negativ ausgelegt. Spieler und Auswechslungen und Reaktionen darauf, wird ja immer beäugt. Jetzt haben wir gestern im Klassiko, nicht im Klassiker, den gibt's nämlich nicht, aber im Klassiko, den es gibt in Spanien, die Auswechslung von Vini Junior gesehen. Das vielleicht nur mal vorweggeschickt. Ja. Reden wir gleich noch einen Halbsatz drüber. Aber ich fand diese Reaktion von Adeyemi, dem ja, glaube ich, häufiger als anderen nachgesagt wird, dass er mit der Einstellung und mit dem Einsatz, den er hier und da bringt, vielleicht nicht immer an die 100% geht. Fand ich das mal ein gutes Zeichen von ihm, weil er da, glaube ich, auch seinen Kritikern gezeigt hat, wenn er unzufrieden ist mit sich, dann macht das was mit ihm, dann ist er sauer auf sich und dann fährt er auch mal aus der Haut. Also ist vielleicht nicht der Erste, dem man sowas zutraut und deswegen, ich will jetzt kein Chapeau verteilen, weil das ist Ulis Aufgabe, das wird auch immer so sein hier in diesem Podcast, aber fand ich bemerkenswert und fand ich irgendwie für ihn, für sein Image cool.
Also ich finde es generell in Ordnung oder eher positiv, wenn Spieler sich ärgern, wenn sie ausgewechselt werden. Da muss man jetzt da nichts groß rein interpretieren, anders als bei Vini Junior. Also bei Adeyemi nein, der hat sich wirklich geärgert. Aber manchmal habe ich auch so das Gefühl, es ist so ein Show-Effekt auch dabei, damit auch, was du schon sagst, alle sehen, dass ich mich auch wirklich ärgere, dass ich da jetzt rausfliege. Es ist so beides, aber hey, lass den Adeyemi in Ruhe. Das ist so ein guter Spieler, der hat sich so perfekt entwickelt. Warum muss alles stromlinienförmig? Dann ist er halt mal so. Also der macht ansonsten nichts kaputt, im Gegensatz zu Vini Junior. Ich glaube, den schmeißt Alonso bald raus. Also den musst du rausschmeißen eigentlich. Das geht gar nicht anders. Ja, musst du schauen, dass du irgendeinen Irren findest, der dem seine 25 Millionen netto bezahlst. Und alle werden aufatmen. Ich glaube, alle Mitspieler.
Ja, ich habe auch schon, als ich die Szene gestern von Vini Junior gesehen habe, gedacht, ob Papa Perez oben auf der Tribüne schon mal das Flugticket Richtung Saudi-Arabien sich anschaut, ob es da was gibt im Winter. Weil Xabi Alonso ist jetzt nicht der einzige Trainer, der es so sieht, aber aus Erzählungen, auch aus Leverkusener Zeiten, habe ich mir sagen lassen, dass es ein Heiligtum für ihn gibt. Und das ist, nach außen keinen Ärger zu tragen, sich in Interviews nicht zu beschweren, Richtung Trainer, Richtung Mannschaft. Intern alles okay, kann man nachher drüber reden. Aber das nach außen tragen von Unzufriedenheit, gerade auch mit Entscheidungen vom Trainer, da ist er relativ allergisch und das lässt er die Spieler auch im Normalfall spüren. Jetzt ist natürlich da die große Frage, Vini Junior, ja, ist immer noch ein Weltklasse-Spieler. Das heißt, einfach so auf ihn verzichten, schwierig, weil Weltklasse. Aber ich habe auch so das Gefühl, das war einer zu viel. Und gerade bei Xabi wahrscheinlich mal doppelt.
Ja, Peter Neururer, an den ich mich erinnere, der hätte für so eine Aktion oder er hätte eine gute Bezeichnung gehabt. Nichts gegen die ehrenwerte Kunst des Haareschneidens, aber der hat für solche Leute immer gesagt, Vollfriseur.
Bei der Unterhaltung Peter Neururer versus Vini Junior, wo der Begriff Vollfriseur fällt, da würde ich viel Geld bezahlen, wenn ich da dabei wäre.
Ja, leider.
Was heißt
leider,
Vollfriseur wenn man das nicht erleben, auf Portugiesisch? Nein, also würde mich wirklich gar nicht wundern, wenn Timo da voll ins Schwarze getroffen hat, was Xabi Alonso angeht, weil er genau das auch immer vorgelebt hat zu Leverkusener Zeiten. Also aus dem hast du ja nichts rausbekommen. Also egal, ob es super lief oder ob sie mal zwei Spiele, oder es ist ja unter ihm nicht passiert, dass sie zwei Spiele in Folge verloren haben, aber wenn's dann mal nicht so gut lief, er hat ja wirklich nie irgendwie mal was durchblicken lassen, was intern los ist, was vielleicht besser laufen könnte oder was er versucht, wieder in die Spur zu bringen. Und deswegen glaube ich, Timo, hast du da vollkommen recht, dass er das dann auch von seinen Spielern erwartet. Die Frage ist, wie geht er dann mit Vini Junior um jetzt? Ist es nicht bei Leverkusen vielleicht der 14., der 15. Mann, den er mal rasiert hat da? Aber jetzt ist es halt der Weltstar, der aus seiner Sicht schon mehrfach um den Ballon d'Or gebracht wurde. Aber ich fände es fast stark, wenn er ihn jetzt mal ein bisschen zur Kasse bittet. Nicht finanziell, aber vielleicht fußballerisch.
Die Minutenkasse, also dass sie mal
die
klingelt.
Die Minutenkasse,
ne?
Genau.
Der wurde nicht irgendwie unberechtigterweise nicht, hat er den Ballon d'Or nicht bekommen, sondern völlig zu Recht. Und so ein Spieler darf der den auch niemals bekommen, ganz egal, wie gut er dribbeln kann und Tore schießen kann. Der ist alles andere wie irgendwie ein Vorzeigejungs. Und was der Xavi natürlich auch hat, der schaut auch nach Paris. Die haben das mit den Stars irgendwann gelöst, indem sie jetzt keinen mehr haben und so erfolgreich wie die sind. Und da will nämlich auch Xabi Alonso hin. Und da zählt jetzt ein Zitat nach Peter Neururer von Udo Lattek. Der hat bei solchen Fällen immer gesagt, das ist ein Einzelschicksal.
Aber dieses Thema, was du angesprochen hast, Uli, ist ein richtiges und ein wichtiges, dieser Paris-Vergleich. Weil, wenn wir sportlich einmal auf diesen Klassiko gucken, Real gewinnt 2-1 gegen Barca. Und was Kylian Mbappé zum Beispiel, aber auch Vinicius Junior bei aller Kritik auch vorher angelaufen ist, was sie im Gegenpressing gearbeitet haben, das haben wir im Prinzip so nie gesehen von diesen Jungs. Und er scheint da auch schon den Hebel gefunden zu haben, dass auch ein Kylian Mbappé anläuft und quasi die Dembélé-Verwandlung macht. Gut, Mbappé hat auch gesehen, das hilft auch in Sachen Ballon d'Or offensichtlich, wenn man sich der Mannschaft unterordnet, wie es Dembélé bei Paris gemacht hat. Und Kylian Mbappé in der Form ist eine Bedrohung für ja alle in Europa. Also ich fand den unglaublich gut, Weltklasse, Tore schießen tut er eh, jetzt arbeitet er noch, geht voran, auch Jude Bellingham ist wieder da. Also dieses Real Madrid, die haben ja eben noch Zeit, sich in die heiße Phase hineinzuentwickeln. Und das Xabi Alonso, die Bayern, haben wir immer gesagt, aktuell die beste Mannschaft in Europa, dabei bleibe ich auch. Aber PSG, sehr gut. Und Real Madrid, boah, richtig, richtig, richtig eklig.
Leider.
Das Einzelschicksal des Vollfriseurs. Kann so unsere Folge heißen?
Ja.
Gucken wir mal Richtung DFB-Pokal-Woche. Ich bin am Mittwoch in Mainz. Da kommt es zur Neuauflage des gestrigen Spiels. Nur andersrum. Gestern war Stuttgart-Mainz in der Bundesliga. Dann ist es Mainz-Stuttgart. Und es gibt, Timo, noch eine weitere Analogie des vergangenen Wochenendes. Darmstadt gegen Schalke. Es war Schalke-Darmstadt am vergangenen Wochenende oder Freitagabend. Und jetzt ist es dann Darmstadt gegen Schalke. Finde ich immer interessant, wenn du wirklich innerhalb von 4 Tagen zweimal das gleiche Spiel hast. Also jetzt ist es ist weit hergeholt, Hin- und Rückspiel, weil eines ist Bundesliga, das andere ist Pokal. Aber da steckt irgendwie immer eine besondere Brisanz drin, finde ich.
Ja klar, also am Ende Video gucken sie mittlerweile alle und wissen alles über die Teams. Aber wenn du vor 3-4 Tagen dann gegen die Jungs gespielt hast, man kennt es vielleicht selber auch noch, wenn man selber gespielt hat und diese Duelle dann hatte, das hat irgendwie was. Weil man nimmt ja auch noch diese direkten Duelle, die man hatte, auf dem Rasen mit und denkt sich wahrscheinlich, oh, der Vukotic, das ist auch ein Verbrecher und den Kartic mag ich mal überhaupt nicht. Und dann trifft man so aufeinander.
Hat man noch im Kopf oder in den Knochen.
Ja, also und Vukotic und Kartic, solche Jungs, die hat man lange noch in den Knochen. Also da knallt es richtig. Aber Schalke, das nur als Halbsatz, geht, im Pokal ist es egal, aber als Zweitliga-Tabellenführer in diese Pokalrunde.
Das hat keiner gewusst, das hat auch keiner kommen sehen. Selbst der Hardcore-Königsblau-Fan, der hat gesagt, der, also das wird auf keinen Fall was mit dem Aufstieg diese Saison. Ich kann euch eine Geschichte zu Vukotic erzählen. Als er noch bei Wien Wiesbaden war, war ich am letzten Spieltag dort, als es darum ging, ob sie in die Relegation gehen oder direkt absteigen. Und das Spiel auf dem anderen Platz, ich weiß gar nicht mehr, welches es war, war noch nicht aus. Und die Wiesbadener und auch Vukotic haben dann natürlich alle am Handy gehangen. Und Vukotic kam dann zu mir an den Fernseher und hat alle 10 Sekunden mich gefragt, ob das Spiel jetzt aus ist auf Englisch. Is it over? Is it over? Is it over? Und ich habe irgendwann eine Angst vor dem entwickelt, muss ich euch sagen. Der Typ ist wirklich, der flößt einem total Schiss ein. Wenn der vor dir steht, mit seiner Stirn runzelt und immer wieder fragt, is it over? Is it over? Und du musst immer sagen, nein, no, 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 no.
2,01 Meter groß, dann steht er da vor dir. Also, kann ich mir vorstellen.
Aber ich freue mich sehr auf diese DFB-Pokalwoche. Die Bayern haben auch ein schweres Los, werde ich an der Stelle kurz sagen. Bin sehr gespannt.
Das Schwerste, würde ich sagen.
Das, ja, vielleicht.
Ah,
vielleicht.
Die Bayern,
meint ihr, da ist
die Bayern
ein bisschen Überraschungspotenzial da?
Also es wurde ja nicht umsonst rotiert. Also da hat Vinny Kompany hat ja auch ein paar Spieler schon mal draußen gelassen, so wie Leimer, der halbe Stunde musste ja sowieso laufen jeden Tag, sonst kommt sein Motor irgendwie sowieso ins Stottern. Also die hat er dann gekriegt, aber so richtig durchspielen, da hat er sicher schon dran gedacht, wie das ist. Also ich glaube, wird eine enge, könnte eine enge Kiste werden.
Die Glaskugel.
Haben wir eigentlich glaskugeltechnisch ins Schwarze getroffen? Ich habe alle 3 Nominierungen nicht mehr im Kopf.
Da steige ich ein, ihr Lieben. Weil ich habe ja was versprochen, dass ich den Zwischenstand mal mitgebe.
Stimmt.
Ja.
Der interessiert mich auch.
Der Zwischenstand der Glaskugel. Und ich kann euch sagen, Max Zielke bisher mit 2 Punkten auf dem geteilten
nicht
zweiten
so.
Platz.
Ja.
Mit Uli Köhler, das ist der aktuelle Gewinner der Glaskugel, der hatte nämlich sich für Konrad Leimer entschieden und im Vergleich zu unseren Nominierten war der schon noch der Beste, muss man sagen, Max, du hast dich für Yusuf Paulsen entschieden beim HSV, das hat nicht gereicht bei einem 0-1 zu Hause, ich bin auf, ja, weil ich auch ein bisschen verrückt bin und offensichtlich nicht gewinnen will, auf Haris Tabakovic gegangen von Borussia Mönchengladbach, ist schiefgegangen. Ja, und Uli hat gewonnen mit Konrad Leimer. Also die Bayern sind für dich erstmal tabu, würde ich sagen, lieber Uli.
Finde ich auch.
Ja, ihr seid vielleicht schöne Korinthenkacker. Ey, wenn ich da mal vorne bin, gönnt's mir doch. Conny Leimer hat schon lange verdient. Hat irgendwie ein Tor selber geschossen, 3 aufgelegt oder wie war das irgendwie so im Champions-League-Spiel? Also dem Conny sei es gegönnt, mir natürlich nicht. Ich verstehe das, ich kann euch verstehen.
Ganz kurz noch dazu, 3 Punkte habe ich geholt. Also wir sind noch eng beieinander. Von daher alles überschaubar, aber ab jetzt wird es mitgezählt. Und ab jetzt wird es dann richtig ernst bei der Glaskugel. Ich würde sagen, wenn ihr habt, dann gucken wir voraus.
Ja, klar,
außer ihr habt noch irgendwas anderes vom letzten Wochenende. Aber sonst gucken wir voraus. Wer wird's?
Nee, ich habe einen WM-Fahrer. Marvin Schwäbe. Im Pokal gegen die Bayern wird er wieder über sich hinauswachsen.
Okay.
Und dann freue ich mich auf den nächsten Montag mit euch.
Ich würde gehen auf einen, der jetzt am letzten Wochenende auch echt stark war, den ich immer im Auge habe durch meine Zeit bei der U17 EM und WM. Assan Ouedraogo spielt gerade bei RB Leipzig richtig gut auf. Man of the Match gegen Augsburg. Hat jetzt im Pokal ein brisantes Duell. Energie gegen Energy. Cottbus gegen Leipzig steht an. Den wollte ich noch unterbringen.
Oh, das ist gut.
Sehr gut.
Vielen Dank. Und dann steht am nächsten Wochenende das Heimspiel an gegen Stuttgart und Hassan Uedraogo ist mein Mann für die Glaskugel.
Loris Karius wird in Darmstadt Schalke in die nächste Runde halten, auf jeden Fall. Mit seinen unglaublichen Paraden.
Zwei Torhüter mit dabei.
Ein bisschen zu kurz. So ist es.
Ja, er macht's gut. Er ist auch Teil des großen Erfolgs bei Königsblau. Haben wir noch irgendwas zu klären?
Dass mir Steffen Baumgart mit seinem ewigen Gejammere auf den Sack geht, wenn er nachher die Schiedsrichter beschimpft und seine Mannschaft nicht gut spielt. Also das wird so lamoyant, hat er gar nicht nötig. Auch einer, der eigentlich so ein Trainer ist, wo man sagt, ey, cooler Typ. Jetzt fängt er da an und eiert am Mikrofon rum. Ja, wenn der Schiedsrichter dies und das und schrecklich. Also egal. Wollen wir es versöhnlich beenden.
Von mir der Mini-Blick Richtung England. Nur einmal, was da abgeht, ist verrückt. Arsenal schwebt über den Ding. Liverpool schon wieder verloren. Und die Tabelle, Bournemouth auf Platz 2 und Sunderland, die habe ich am Wochenende kommentiert beim 2-1 Auswärtssieg gegen Chelsea, auf Platz 4 als Aufsteiger. Also da sind kleinere Vereine auch mal ganz oben mit dabei.
Top, top, top. Damit tschüss. Sind wir bei Pep und dem Ende. Tschüss, alles klar. Top, top. Tschüss, tschüss, tschüss.
Schwingt die Glocke. Ciao, ciao.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.